Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Auch wenn es draußen langsam Frühling wird und erste Blätter, Knospen und Blüten sprießen, den E-Autofahrern steckt der Winter und vor allem das Thema Reichweitenproblematik, das damit verbunden ist, glaube ich, immer noch in den Knochen. Und wir wollen auch genau darüber sprechen, über das Thema Temperatur, Thermomanagement und was denn dieses Thermomanagement genau ist beim Auto. Und vor allem, was es denn positiv beeinflusst. Also wie kann ich mit einem richtigen Auto, das die richtige Technik hat, richtig viel weiter fahren. Und was für Heizungsmöglichkeiten gibt es, was für Einflussfaktoren sind das? Und das wollen wir mit Leuten besprechen, die es wissen müssen, weil die entwickeln solche Sachen. Nämlich zwei Menschen von ThyssenKrupp, da haben wir einmal den Robert Scherzer und einmal den Thomas Binder da. Und was ihr da jetzt genau gemacht habt, ihr zwei, und wie das funktioniert, das erklärt ihr am besten nachher noch selber. Aber erstmal, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr zu uns nach Stuttgart gefahren seid.
Hallo.
Hallo.
Robert, kannst du dich zu Beginn auch einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast und alles drumherum, damit die Leute dich kennenlernen können?
Gerne doch. Robert Scherzer mein Name. Ich bin Leiter der Simulation bei uns bei ThyssenKrupp Presta Dynamic Components. Und ja, selber bin ich ein Kind der TU Chemnitz, habe dort studiert und auch promoviert, hatte da relativ früh ein Projekt mit ThyssenKrupp Chemchefs damals noch, Presta Chemchefs. Habe da ein Projekt gehabt, wo es um unseren Nockenwellenherstellungsprozess ging, um die simulative Nachbildung dessen. Und ja, das war im Endeffekt ein Anwendungsprojekt, um aus wissenschaftlichen Themen in die Industrie rüberzukommen. Hatte mich also damals schon stark damit beschäftigt, eine Brücke zwischen Wissenschaft und industrieller Anwendung zu sein. Mhm. Ja, und in meiner Zeit bei Thyssen, direkt dann seit 2018, war das im Endeffekt auch die ganze Zeit mein Thema mit hier zu verbinden zwischen unserem sehr wissenschaftlich angehauchten Team, wo wir Themen aus der Mechanik bis zur Dauerfestigkeit, Thermodynamik, Strömungsbewertung und Dynamik bis hin zur akustischen Bewertung bearbeiten, um dort immer die Brücke zu schlagen zwischen wissenschaftlichem Anspruch und industrieller Geschwindigkeit, die dann auch unseren Chefs gerecht wird. Genau.
Alles klar. Und Thomas, wer bist du, was hast du bisher gemacht und wieso tust du das, was du tust?
Ja, hallo Luca, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Bin seit 3 Jahren für die Produktlinie elektrische Kältemittelverdichter bei uns in der Presta Dynamic Components verantwortlich.
Das ist eine, vielleicht noch um das zu sagen, das ist eine Tochterfirma von dem großen Konglomerat ThyssenKrupp.
Genau, wir sind in dem Segment Automotive Technology eingebettet und dort eine Business Unit, die sich mit diversen Produkten beschäftigt, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen.
Ich gehe davon aus, es wird sich nicht vermeiden lassen.
Und ja, also ich habe meine Ausbildung mit der Informatik abgeschlossen und habe mir dann wirklich dazu entschieden, Software hinter mir zu lassen, mehr Automatisierungstechnik zu machen und habe so vor über 20 Jahren in der Firma damals noch als ThyssenKrupp Nockenwelle oder Presta Nockenwelle begonnen und habe dort Anlagenbeschaffung betrieben, Prozessvorentwicklung gemacht und bin dann langsam in der Firma gewachsen, habe den Bereich Projektmanagement für Kundenprojekte aufbauen dürfen, Nachgang mal Operations weltweit führen und vor 3 Jahren ist die Frage mich herangetragen worden, ob ich denn das Produkt elektrischer Kältemittelverdichter gerne Richtung Industrialisierung mittragen möchte und verantworten möchte als Produktlinie. Und ja, ich bin jetzt froh, dass ich Ja gesagt habe damals mit einem großen Team, einem großartigen Team, glaube ich, das hauptsächlich in Chemnitz sitzt, das ganze Thema zu bearbeiten mit vielen Rückschlägen, aber auch vielen Erfolgen. Und ja, so die täglichen Problemchen und Challenges machen es natürlich dann ganz interessant, die Story nach vorne zu gehen. Mhm. Und ja, wie gesagt, freue mich, dass wir hier sein dürfen und etwas über Thermomanagement im Fahrzeug.
Super, ich freue mich auch, dass ihr da seid. Und wir werden sicherlich gleich noch auf die technischen Komponenten, wie denn Kältemittel für Dichter kommt und was Kältemittel sind und wie das alles funktioniert. Das heißt, es wird heute wahrscheinlich wieder ein bisschen nerdiger und ein bisschen technischer, aber es gibt auf jeden Fall viel zu lernen. Ich habe in der Recherche nämlich auch schon sehr, sehr viel lernen dürfen müssen. Ich habe viel gelernt. Wir wollen heute vor allem das Thema Thermomanagement als solches mal beleuchten. Wenn ihr jetzt in 60 Sekunden beispielsweise, wer darf sich's aussuchen, das Thema Thermomanagement beschreiben müsste, was es ist, was da tatsächlich passiert, wie viel vielleicht Hardware-Anteil ist, wie viel dann Software-Anteil ist. Wie würdet ihr das machen, wenn ihr 60 Sekunden Zeit hättet? Ich stoppe auch nicht, keine Sorge.
Sicher. Okay. Ja, Thermomanagement. Es geht im Endeffekt darum, in ganz allgemein gesprochen, sowohl den Insassen als auch gewisse technische Komponenten von dem Fahrzeug in der Wohlfühltemperatur zu halten.
Okay.
Also ich denke, das ist die allgemeinste Umschreibung, wie ich es anführen würde.
Aber wieso ist das jetzt schwierig? Weil die Anforderungen so unterschiedlich sind. Ich meine, ich will nicht, dass mir kalt ist. Meine Autobatterie will ja auch nicht, dass ihr kalt ist als Beispiel.
Also die besondere Schwierigkeit ist auf jeden Fall im Fahrzeug, dass es im Endeffekt angeboten wird und man nicht weiß, wo der Kunde damit rumfährt.
Okay, also der Klassiker, ob du jetzt in Nordschweden bist oder dann irgendwie doch in Süditalien.
Absolut, genau. Und im Endeffekt das eine Fahrzeug mit dem einen Thermomanagement muss mit seiner kompletten Regelung, mit seiner kompletten Ausstattung im Endeffekt dazu befähigt werden, überall angewendet zu werden.
Mhm. Heute heißt immer wieder beim Elektroautokauf vor allem, liebe Kunden, wir schreiben das auch regelmäßig und sagen es hier, achte darauf, wenn ihr ein E-Auto kauft, dass bestenfalls eine Wärmepumpe mit drin ist und du nicht einfach nur ein Zuheizer, oder gar kein oder ein sehr vereinfachtes Thermomanagement. Könnt ihr da beschreiben, was es da für Varianten am Markt gibt und gab und was so ein bisschen die Königsklasse ist, also in welche Richtung man sich bewegt? Also ich brauche eine Wärmepumpe wahrscheinlich im Idealfall, aber gibt es da Unterschiede und was sollte ich im Idealfall vielleicht meiden?
Ja, ich glaube, es gibt von vorne raus fast alles. Also wenn man vom Verbrennungsmotor kommt, war eigentlich nur Kühlen relevant für die Kabine. Mhm. Mit dem Elektroauto mittlerweile voll elektrisch ist natürlich immer mehr gefordert, Batterie zu heizen, zu kühlen. Ich glaube, Wärmepumpe, ja, wenn es draußen kalt ist, will man es drinnen warm haben. Und mit BTC-Heizung ist halt jetzt immer die Frage, wie kann ich dann mit Batterieladung entsprechend Reichweite erzielen.
Mhm.
Und ich glaube, da hat die Wärmepumpe sehr wohl Vorteile, die man ganz normal abspulen kann und daher sicherlich vorteilhaft. Wobei sicherlich immer die Gesamtbetrachtung relevant ist. Also gibt ja viele Wärmequellen im Fahrzeug, Antrieb, zum Beispiel E-Motor. Und ich glaube, die Balance zwischen allen Themen macht dann wirklich die Kunst des OEM, wie effektiv ist das Fahrzeug zum Schluss auf der Straße wirklich.
Du hast gerade PTC gesagt. Kannst du das nochmal für Leute wie mich, die es nicht wissen, was es im Detail heißt.
Also elektrischer Heizer. Also
einfach ein Glühdraht, wenn man dann so will.
Im Endeffekt würde man es ganz einfach so darstellen,
okay.
Ja.
Okay, und du sagst, der hat nicht so viele Vorteile. Oder beziehungsweise, du hast gerade auch angesprochen, man versucht diese ganzen Komponenten miteinander so, dass man diese abwärmen dann im Zweifel nutzen darf. Aber gerade beim Elektroauto wird ja sehr stark darauf geachtet, dass ich möglichst gar keine Abwärme habe, weil ich versuche, beim Verbrenner auch, die Effizienz sehr hoch zu halten. Beim Verbrenner habe ich aber halt eine natürliche Grenze von, ich glaube, das Höchste, was so geht, sind im normalen Serienmodell nicht irgendwie eine Formel 1 oder sowas, bei wahrscheinlich 42, 45. Ich glaube, ich habe mal mit einem Mercedes-Entwickler gesprochen, der war ganz arg happy, dass sein Dieselmotor bei 42% Wirkungsgrad war. In einem idealen Kennfeld wohlgemerkt, nicht über die ganze Range.
Ja.
Und deswegen fällt es vielleicht nicht so sehr ins Gewicht, aber beim E-Auto versuche ich ja schon jegliche Wärme, jegliche Entwicklung von irgendwas, was ich nicht direkt in Antriebsenergie umwandeln kann, zu verhindern. Gibt es da tatsächlich was ich so gut wegziehen kann dann und das dann in meinen Heizkreislauf mit einbinden?
Also ich würde sagen, ja, ich würde es vielleicht anders formulieren, wenn man BTC-Heizer eliminieren kann, weil man gute Klimakompressor hat, Kältemittelverdichter, der sowohl heizen wie kühlen kann. Eliminiere ich Bauteile, die ich im Fahrzeug mittragen muss für die ganze Zeit, wo ich rumfahre. Also ich glaube, das ist der Hauptansatz, den man wählen kann. Gewichtseinsparung, Verbraucherreduktion, Kostenreduktion. Ich glaube, das sind die Hauptvorteile, die wir sehen würden.
Aber im Endeffekt auf deine Frage hin, die Abwärmen im Elektrofahrzeug sind deutlich geringer. Heißt aber nicht null.
Okay,
das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Also
ja.
Wir haben Fahrzeuge mit hohen kW-Zahlen heutzutage unterwegs, gerade im E-Fahrzeugbereich. Das ist ja das, was die so schön macht beim Antritt. Und das zeigt ja, selbst wenn ich dort nur einen geringen Verlustanteil habe mit 5% oder irgendwas oder 10%, die Wärme kann ich ja deswegen trotzdem nutzen.
Ich habe, glaube ich, jetzt kürzlich über den neuen VLE was geschrieben und der muss irgendwie auch um die in seiner Top-Ausstattung dann 500 kW haben. Aber klar, wenn dann selbst 10% das nur sind, dann sind das 50 kW, ist dann irgendwie schon halt eine Heizung, die ganz veritabel ist, wenn ich überlege, was meine Gastherme zu Hause hat oder so.
Auf jeden
Fall. Also absolut.
Gut, die hat man natürlich nicht die ganze Zeit. Also ne, das ist dann Spitzenleistung. Das hat nichts mit dauerhafter...
Das ist so gut, dass ihr da seid. Und super, okay. Aber dann lass es doch mal plastischer machen. Keine Ahnung, ein Beispiel. Wir haben ein Auto, das bei minus 10 Grad auf der Autobahn fährt als Beispiel bei, keine Ahnung, 130 km/h, also so Richtgeschwindigkeit. Mhm. Was bringt denn dann da beispielsweise eine Wärmepumpe, um dieses ganze Thermomanagement in den Innenraum zu heizen auf eine Wohlfühltemperatur? Weiß ich, kann man das irgendwie quantifizieren oder in so einer Beispielrechnung veranschaulichen?
Das ist jetzt direkt eventuell der Schritt, schon zu nerdy zu werden, aber ist auf jeden Fall ein cooler Punkt. Also das ist auf jeden Fall nicht der Punkt, wofür die ganze Anlage im Endeffekt ausgelegt wird, weil ausgelegt wird die häufig für die Punkte, wenn das Fahrzeug steht.
Okay.
Ne, weil Schnellladen zum Beispiel, werden wir bestimmt noch drauf zu sprechen kommen. Aber dort sind im Endeffekt im Stillstand sind die Wärmeübertrager schlecht angeströmt. Wenn ich jetzt genau diesen Fall habe mit den 130 km/h, habe ich schon den Fall, dass im Endeffekt der Fahrtwind ja den Wärmeübertrag schon gut anströmt. Und dort habe ich aber tatsächlich dann die Fähigkeit, durch diese gute Anströmung und durch die guten thermodynamischen Verhältnisse, dann würde ich diesen Hebel der Wärmepumpe zu nutzen, eben dieser COP-Vorteil, also sprich die Heizzahl an der Stelle. Das heißt, ich muss meinetwegen, wenn die Heizzahl gleich 3 ist, muss ich nur 1 kW an Leistung in den Verdichter reinstecken und bekomme aber 3 kW an Heizleistung raus zum Beispiel. Das ist ja genau das, was im Endeffekt in jeder häuslichen Wärmepumpe genutzt wird. Und ja, an so einem Punkt kann man das dann durchaus voll ausnutzen, diesen Hebel.
Wenn ich es dann richtig verstehe, heißt es, wenn ich jetzt an der Ladesäule stehe und dort lade und dann im Winter und es kalt ist und dann die Heizung aber bei mir kalt ist, aufdrehe, dann ist da der Wirkungsgrad meiner Heizung im Auto schlechter als während der Fahrt?
Hast du gerade gesagt, beim Schnellladen?
Beim Schnellladen.
Beim Schnellladen wäre es gut, weil da haben wir ja viel Abwärme vom Schnellladen.
Da haben wir ja viel Abwärme beim Auto. Okay.
Also der schlimmste Punkt ist eigentlich umgekehrt, je wärmer es draußen ist. Also geht zwar nicht um die Wärmepumpe, aber ums Kühlen.
Aber das ist ja am Ende, das haben wir hier auch im Podcast schon häufig besprochen, das ist ja am Ende das mehr oder weniger gleiche System, das dann rückwärts läuft.
Genau.
Aber wenn es außen 40 Grad hätte
und ich drin 20 will,
in der Kabine 20 will und dann noch schnell laden und die Batterie natürlich heiß wird und zu kühlen ist, dann ist der Maximalpunkt der Kühlleistung des Kompressors des ganzen Systems gefordert.
Okay.
Und das ist natürlich nicht jeden Tag so, aber trotzdem aber
wenn, der Worst Case Auslegungspunkt.
Ja, das muss man halt haben.
Okay. Das heißt aber, die Höchstleistung ist schon das relevanteste Element, was bei dieser, bei dem ganzen Thermomanagement, bei der ganzen Applikation und bei der Aufstellung des Lastenhefts, das, worum es geht. Es geht nicht um die, dass die Teillast irgendwie besonders schön ist oder sowas, was man beim Verbrenner häufig hat, dass man versucht, irgendwie auch die Teillast in einen Rahmen zu kriegen, sondern da ist dann wirklich die Maximallast das, was key ist.
Also spezifiziert ist das ganze Spektrum.
Gut,
natürlich
klar.
Wie immer ist alles klar. Aber ich glaube, für uns als Techniker, das Schwierigste ist wirklich der Maximalpunkt.
Mhm.
So zu treffen, effizient zu sein in diesem Punkt und dann noch robust zu sein. Wir müssen ja das Thema für 2-3 Jahre im Fahrzeug und länger robust hinbekommen und dort wird dann die Königsklasse starten.
Okay.
Im Endeffekt, ich hatte ja zum Anfang gesagt, wir wollen Innenraum oder Batterie auf die richtige Temperatur bringen. Bei der Batterie wird häufig so um die 30 Grad gesprochen.
Ja, klar, genau.
Der Mensch will gerne so im Bereich 20, 22 Grad sein.
Genau, nicht so richtig 30,
So, und im Endeffekt, wenn man mal den Bedarf für Wärmepumpe und Kühlen anschaut, ist das so eine Wanne über dieses Temperaturspektrum. Mhm. Man hat natürlich noch in die Minusgrade rein, hat man den steigenden Heizbedarf, logisch. Und Richtung Plusgrade darüber hat man im Endeffekt den Kühlbedarf. Dass man im Endeffekt von den, was weiß ich, 40 Grad Außentemperatur runter will oder eben von den noch deutlich höheren Temperaturen, die entstehen würden, würde ich beim Schnellladen nicht kühlen. Dann würde alles noch viel, viel wärmer werden als
das ist ein Umgebungstemperatur. Punkt. Aber weil du es auch vorhin schon angesprochen hast mit den COP, also dieser Zahl, wie ich aus einer Kilowattstunde Strom dann Heizenergie machen kann, wie unterscheiden sich denn da beispielsweise Autos, die ein deutlich kompakteres System haben müssen, qua Bauraum etc. pp., von einer Hauswärmepumpe, die ich irgendwie im häuslichen Bereich habe. Sind die schlechter? Sind die gleich? Sind die vielleicht sogar besser, weil die Dinge haben?
Großartig, die Frage. Package, Bauraum. Im Endeffekt
heißt viel Bauraum große COP-Zahl oder viel Bauraum wenig? Oder?
Mit mehr Bauraum im Endeffekt. Wenn ich mir den Kältekreislauf anschaue, der besteht im Endeffekt aus einem Kompressor, zwei Wärmeübertragern, und einem Expansionsventil. Das ist die einfachste Variante, wie man es im Endeffekt beschreiben kann. Mhm. Wenn ich jetzt kühlen will, in Innenraum kühlen will, gehe ich im Endeffekt durch den Kompressor, bringe das Kältemittel auf ein höheres Druckniveau und Temperaturniveau, schaffe die Wärme an der Fahrzeugfront weg und gehe durch das Expansionsventil, das Kältemittel kühlt ab, wie an der Deodose sozusagen. Ja. Und ich habe quasi kaltes Kältemittel im Innenraum und kann damit kühlen. Und im Endeffekt, diese Wärmeübertrager, die sind im Endeffekt dumm. Die sind einmal ausgelegt, die sind in ihrer Größe und die werden einfach nur durchströmt. Wenn ich für die viel Platz habe, können die sicherstellen, dass sie im Endeffekt auf die Zieltemperatur jeweils problemlos kommen. Also meinetwegen der ideale Außenwärmeübertrager, wenn ich 35 Grad Außentemperatur habe, dann ist das Kältemittel am Ende des Wärmeübertragers auch bei 35 Grad. Das
okay, verstehe, ja.
Je kleiner der werden muss, aufgrund von Package-Restriktionen, umso mehr laufe ich Gefahr, dass am Austritt die Temperatur gar nicht erreicht wird. Mhm. Und das ist im Endeffekt die Realität, die im Fahrzeug vorhanden ist. Wir haben jetzt durchs E-Fahrzeug größere Anforderungen an das System.
Aber gleichzeitig so viel mehr Bauraum, wie alle immer erzählen.
Aber das Fahrzeug ist ja nicht größer geworden. Also das ist eben genau das Interessante. Und aber wie wir es vorhin schon hatten, das ganze System wird auf diese Maximalpunkte ausgelegt. Mhm. Das muss es können und muss in den restlichen Punkten halt noch irgendwie effizient sein.
Aber wenn ich jetzt mich interessiere oder da nachlese, was so eine häusliche Wärmepumpe hat, dann liest man teilweise Werte von 4,5, vielleicht 5 oder sowas in dem Bereich. Bei was bin ich denn beim Auto im Schnitt so? Gibt es da so Richtwerte? Was ist denn gut? Was ist das? Was bringen die überhaupt?
Also die klassischen Kälteanlagen in den Verbrennerfahrzeugen waren meistens so, glaube ich, um die 6 kW fürs reine Kühlen. So, und jetzt mit dem Batteriekühlen dazu geht man anfänglich zweistellig davon aus, 10 bis 12 kW.
Und aber wie hoch sind dann diese Arbeitszahlen, die man da hat? Das ist der COP bei den Autos und bei den häuslichen?
Bei den häuslichen redet man ja meistens über die Heizzahlen, weil es ja da meistens ums Heizen geht. Kenne ich mich gar nicht so gut aus, aber ich glaube 3-4 ist
also genau, also 3 ist so das Mindeste, was man haben sollte, glaube ich. Und dann in den Prospekten steht immer bis zu 5 oder so.
Ja, dann, da wäre ich dann eher vorsichtig, nehme ich mal. Genau.
So wie das immer ist bei jedem Prospekt wert. Naja. Aber wie ist es beim Auto?
Na, beim Auto prinzipiell die Kältemittel tun ja dasselbe. Und die synthetischen Kältemittel, die sind auch beim Kühlen sind sie dafür ausgelegt, so 2,5 COP zu erreichen. Und beim Heizen, da würde ich jetzt eher mal auf CO2 gehen als Kältemittel, das erreicht dort auch in Bestpunkten 3-4. Mhm. Aber eben nicht mehr unter der Maximallast, weil dann im Endeffekt durch das Package, durch Druckverluste etc., da fällt es dann ein bisschen in sich zusammen. Aber wenn ich so eine Teillast habe, der Beispielpunkt, den du zum Anfang gesagt hast mit den 130 km/h, das System tuckelt vor sich hin, dann hat das System schon die Fähigkeit, genau diese hohen Arbeitszahlen zu erreichen.
Okay, verstehe.
Aber nicht beim ersten Aufheizen. Wenn ich zum Beispiel einsteige und das System muss voll rödeln, Da ist es sicher kleiner.
Dann ist es nicht so schön. Ja. Okay. Du hast gerade eben schon gesagt, es gibt unterschiedliche Kältemittel, was ja auch in dem ganzen Zusammenhang ein riesiger Punkt ist. Du hast vom synthetischen Kältemittel gesprochen. Ich weiß noch, ich habe noch in meinem Volontariat, vor wahrscheinlich über 10 Jahren, eine Geschichte geschrieben, da ging es um Kältemittel und dass das irgendwie Mercedes hat damals, glaube ich, da gab es das Kältemittel R134, richtig? Ihr seid der Experte.
134A.
Vielen Dank, 134A. Und das hätte ausgelöst werden oder abgelöst werden sollen von dem nächsten. Und dann hat Mercedes gesagt, nein, das machen wir nicht, weil das macht irgendwelche giftigen Gase oder irgendwelche, Flusssäure soll rauskommen. Und ich habe es vielleicht schon mal hier im Podcast erwähnt, meine Frau ist ja Chemikerin und ich weiß noch aus dem Lernen mit ihr im Studium, dass Flusssäure so das Fieseste, was den Menschen irgendwie berühren darf. Also sollte man nicht machen. Und es kann entstehen, hat Mercedes einen Riesenaufwand gemacht mit einem Löscher dann da dran, um dann dieses Kältemittel nicht zu haben. Langer Rede, kurzer Sinn. Es gibt unterschiedliche Kältemittel. Was für Kältemittel haben wir denn so, die wir kennen? Und könnt ihr vielleicht auch kurz diese Eigenschaften von diesen Kältemitteln, die es gibt, skizzieren? Damit wir ein bisschen verstehen, wo kommen wir her, was gibt's, was ist so Phase?
Im Endeffekt, wenn man so den geschichtlichen Abriss macht, also ganz früher gab es mal hauptsächlich bis 1930 die Verwendung von natürlichen Kältemitteln, wo man jetzt im Endeffekt nach und nach wieder hingeht. Und
weil dann, wahrscheinlich nichts hatte da anders. So.
Ja, genau. Gehe ich auch davon aus. So, und dann über das 20. Jahrhundert hinweg wurden immer mehr fluorierte Kältemittel verwendet. Und im Endeffekt wurden die jetzt nach und nach entweder schon verboten oder stehen zum Verbot an. Ein Punkt war die die Ozonschicht, die geschützt werden sollte. Das war dann damals der Verbot von FCKW.
Ich will sagen, das ist FCKW, was wir aus den Kühlschränken kennen. Und
genau, die Aufkleber kennt man alle irgendwie so noch aus frühester Kindheit. Dann danach ging es jetzt eben um das 134a zum Beispiel, um die teilfluorierten Kältemittel. Da ging es darum, dass im Endeffekt das Treibhauspotenzial zu groß war. Da hat man die verboten. Das war dann der Punkt, als eben Mercedes damals gesagt hat, okay, wir würden da lieber gleich auf natürliche Kältemittel gehen. Ich denke, dass dann ihr Punkt war, dass das 1234YF, was dann die Folgeerscheinung danach war, und was jetzt auch quasi der Industriestandard aktuell ist.
Das ist momentan das, was jeder in seinem Auto drin hat.
Genau, was in Neufahrzeugen eingebracht wird. Dort ist es so, dass im Endeffekt die Brennbarkeit, glaube ich, war das Hauptproblem für Mercedes. Deswegen eben auch der Punkt mit der Löschanlage.
Genau, aber wenn das brennt, dann kann, glaube ich, beim Abbrennen Flusssäure entstehen.
Okay.
Und die ist halt maximal ungesund.
Ja. Und genau, und jetzt steht man an dem Punkt, dass eben diese 1234YF, wenn die in die normale Umgebung gelangen, also in die Atemluft kommen, dann zerfallen die in die Trifluoressigsäure. Und das gilt als Ewigkeitschemikalie.
Das kennen wir als TFA.
TFA, genau. So, und das wird mittlerweile in den Alpen, in sehr stillen Regionen, wird das sogar schon nachgewiesen, wo sozusagen eigentlich, also wo so Umgebungsluftmessungen stattfinden, wo eigentlich die Luft rein sein sollte. Und man halt mittlerweile durch die Verwendung von den 1234YF dann doch schon einen hohen Anstieg
und
spürt.
Und das kann man explizit darauf zurückführen, dass das von den Klimaanlagen und Wärmepumpen der Autos
liegt nahe.
Es wird aktuell, Studien werden noch gemacht, es wird wie immer alles zu Tode analysiert, das wissen wir.
Man will es ja ordentlich machen, das ist doch auch okay.
Es gibt die Vermutung, dass ca. 50% der DFA oder ein bisschen mehr aus chemischen Kältemitteln kommen.
Okay.
Also bei Fahrzeugen spricht man davon, dass pro Jahr in Europa 4.000, 5.000 Tonnen Kältemittel in die Umwelt durch Leckagen absickern und durch das natürlich sich in DFA umwandelt. Also von daher ist schon sicherlich Kältemittel eines der Hauptursacher.
Okay.
Nicht nur, Pestizide sind genauso, aber Kältemittel ist ein sehr massiver Contributor für das Thema.
Okay, verstehe. Wenn du jetzt sagst, da Leckagen, noch vielleicht an die Experten. Ich kenne es aus unserer Familienkutsche, dass wir gefühlte alle 3 Jahre Kältemittel beim Klimaservice nachfüllen müssen. Es ist erstens schweineteuer und zweitens jedes Mal für mich die große Frage, sollte das nicht, wenn ich mich richtig an meinen Physikunterricht und alles andere erinnere, eigentlich ein geschlossenes System sein? Und bei einem geschlossenen System heißt, da kommt eigentlich nichts raus. Wieso passiert das?
Ja gut, es sind halt viele Leitungen und Anschlüsse in so einem Kältemittelkreislauf.
Das heißt, der Hersteller meines werten Autos hat nicht sauber gearbeitet oder dessen Zulieferer?
Ja, nicht sauber gearbeitet. Gibt halt immer Dichtungen und Schraubstellen und also zum Schluss bleibt irgendwo
halt
eine gewisse Restrate übrig. Die ist nicht extrem hoch, aber trotzdem geht jedes Jahr, jeden Tag ganz wenig in die Umwelt raus.
Und genau. Das klingt total schlecht.
Naja, auf jeden Fall. Schlecht. Aber ich glaube, der Punkt, wo die Frage auch mit herkommt, ist ja der Punkt, es gibt ja Kälteanlagen, die diese Leckage
nicht. Ich habe
in
meinem Kühlschrank noch nie nachgefüllt als Beispiel.
Genau, und dort ist eben der Punkt, es ist ein vollhermetisches System, ist alles verschweißt.
Ah, okay.
Und bei Fahrzeugen ist im Endeffekt, hat man ganz viele Schraubstellen, weil im Endeffekt ja erstmal Erstmontage, ja, wir sind in der industriellen Fertigung von den Fahrzeugen. Dann im nächsten Moment soll alles reparaturfähig sein. Also es soll ja auch sein, dass jemand den Verdichter mal ausbauen kann, einen anderen einbauen kann. Das ist natürlich, wenn es verschweißt ist,
Punkt, ja,
ist wahrscheinlich auch möglich, aber schwieriger.
Ja.
Genau. Also ich kenne jetzt nicht die ganz genaue Begründung, warum jetzt unbedingt verschraubte Systeme in den Fahrzeugen besser sind, aber so würde ich es mir herleiten. Eigentlich, dass das so die...
Für mich ist der erste Sprung mit, verbietet das, dass das verschraubt wird. Aber ja, Reparierbarkeit und so. Weil also das eine wären ja Unfälle, das könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen. Das Kühlmittel fließt durch den Kühler. Der ist in der Regel relativ weit vorne im Auto und bei Auffahrunfällen gibt es Leckagen. Das klingt jetzt für mich im ersten Moment plausibel.
Ja, und so mein Kühlschrank hat mir auch noch nie die Vorfahrt genommen. Mit denen passieren meistens keine Verkehrsunfälle.
Selten, genau.
Ja. Aber man muss ja da sagen, es sind ja nicht nur mobile Klimaanlagen oder Fahrzeuge, die da undicht sind, es sind ja stationäre Anlagen, die chemische Kältemittel verwenden und genauso Undichtigkeit haben. Also es gibt ja größere Industrieanlagen, also nicht nur Kühlschränke Und auch dort sind Leckagen. Also es ist einfach, aktuell wird es per Definition hingenommen, muss man sagen. Mhm. Und zum Schluss aufsummiert doch ein massives Problem.
Das klingt ja nach unheimlich viel. Ich hatte vor allem gelesen in der Recherche, dass dieser, wie heißt es, Global Warming Potential, also GWP, also Potenzial, was dieses Mittel dann...
Das Treibhauspotenzial. Also
Treibhauspotenzial, vielen Dank dafür, ist bei dem Kältemittel, bei dem 1234YF, Faktor 150 zu CO2. Und ich meine, wir versuchen ja alle die ganze Zeit an jeglicher Stelle CO2 zu bekämpfen.
150 ist der Grenzwert und das 1234YF bleibt unter diesem Grenzwert. Deswegen war das die Ablösung vom 134A, genau. Das 134A ist, glaube ich, 1400 oder sowas.
Okay, gut, dass es weg ist.
Genau, also das ist quasi 1430 mal schlimmer als ein Liter CO2 und ein Liter 134A. Genau.
Okay.
1430-facher.
Aber ich glaube, ich muss jetzt die Antwort von vorhin fertigstellen. Wir sind bei den chemischen Kältemitteln hängen geblieben.
Ja.
Es gibt natürlich jetzt natürliche Kältemittel.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ihr habt es ja auch schon angesprochen. Es gibt auch natürliche Kältemittel. Und was gibt es da? Und wie funktioniert
das? Da gibt es im Wesentlichen CO2 und Propan, also A744 und A92, die sehr unterschiedlich sind. CO2 ist ja etwas kritisch, wenn man zu viel in der Luft hat. Dann ist für uns Menschen ja sicherlich nicht ganz gesund.
Das ist nett formuliert, man einfach einschläft und nicht mehr aufwacht, ja.
So könnte man es formulieren, aber ich glaube, ist jetzt im Fahrzeug kein großes Problem in Klimaanlagen, das ist beherrschbar. R92 hingegen ist sehr hoch brennbar und durch das explosiv.
92 wäre Propan.
Propan, genau. Aber es gibt Lösungen für, und das ist für uns immer das Thema, was wir sehr schwierig verstehen. Ich glaube, TFAs und die Schädlichkeit oder die Auswirkungen der TFA in der Umwelt sind klar sichtlich, aber die ganze Gesetzgebung und auch die Industrie wechselt jetzt nicht zu potenziellen Lösungen, die natürlich Kältemittel ermöglichen, die es eigentlich am Markt gibt. Ich meine, es gibt den deutschen OEM, der schon länger im Fahrzeug auch natürliche Kältemittel einsetzt.
Ich meine, ich glaube, ein Großteil der MEB-Fahrzeuge aus dem VW-Konzern nutzen ja CO2.
Alle
ich
mit Wärmepumpe nutzen CO2. Also, und ja,
genau.
Und ich glaube, es ist am Markt verfügbar und das sind die Themen, wo wir dann immer wieder verwundert sind, warum springt man nicht automatisch eigentlich auf nachhaltige, positive Lösungen und lässt sie immer von Gesetzgebung und anderen Themen treiben, meistens Kosten, würde ich sagen.
Ich wollte gerade fragen, ich meine, wir haben es ja eingangs schon gesagt, dass Mercedes hat ja schon mal diesen Vorstoß gemacht. Ich meine, es wurden sogar Autos damit verkauft am Ende mit CO2, also nicht nur mit dann diesen lustigen Feuerlöschern für das Alte noch, die das dann irgendwie gelöst haben, oder mit dem, sondern es wurde dann auch regulär CO2-Kältemittel als Kältemittel benutzt, aber dann halt irgendwann nicht mehr.
Ja, da können wir sogar drauf treffen. Also wir wissen relativ sicher, woran das lag im Endeffekt. Wir hatten ja schon das Thema Leckagen gerade und Austritt, wo Thomas jetzt bestimmt gleich drauf gekommen wäre. Also CO2 hat prinzipiell einen sehr hohen Betriebsdruck, ungefähr 5-fach höher als die anderen besprochenen Kältemittel.
Wo liegt der dann ungefähr in Zahlen?
Bei uns zwischen 10 und 130 Bar. Also
okay, das ist variantenreich, genau,
also 10 bis 70 auf der Niederdruckseite und auf der Hochdruckseite 45 bis 130 hoch.
Okay. Das klingt halt aber auch wieder anstrengend.
Ja, es ist technisch herausfordernd, aber beziehungsweise auch neu, wenn man halt die bisherigen Anlagen hauptsächlich kennt, klar, aber machbar. Auf jeden Fall machbar. So, und wo ich hin wollte, ist der Fall mit der CO2-Anlage von Mercedes. Damals war es noch so, dass es gar nicht um den Anwendungsfall in Elektrofahrzeugen hauptsächlich ging. In Elektrofahrzeugen ist es nämlich so, dass der Kältemittelverdichter seinen eigenen Elektroantrieb hat und wir im Endeffekt dort eine vorher vormontierte, zusammengeschraubte Box namens Kältemittelverdichter haben, wo im Endeffekt der E-Motor also der hat einen eigenen Antrieb mit dem E-Motor.
Der ist autark für sich, der
braucht Strom. Genau, also nennt man semi-hermetisch, der ist im Endeffekt verschraubt und dann ist der zu. Bei der Anwendung im Mercedes war es so, dass es im Endeffekt noch wie in den meisten Verbrennern heutzutage so ist, dass man einen riemengetriebenen Verdichter dort drin hat. Und da hat man im Endeffekt eine Wellendurchführung gehabt durch eine sogenannte Gleitringdichtung. Und diese Gleitringdichtungen zusammen mit dem hohen Druck von dem CO2, die haben nicht wirklich überlebt. Und die haben dann zu hohen Leckagen geführt, viel Serviceaufwand und am Ende hat man irgendwann die Bremse gezogen. Mein Kenntnisstand dazu.
Klingt ja total plausibel, aber heute dann wäre eigentlich auch für die ganzen Verbrenner, die ja auch zunehmend einfach aufgrund von CO2-Maßgaben mit irgendwelchen 48-Volt-Mildhybriden und sowas unterwegs sind. Selbst kleine Fahrzeuge, die ja dann wahrscheinlich sowas auch powern können mit 48 Volt, oder?
So von 48 Volt sind jetzt für 10 kW relativ schwierig. Da wurden die Ströme
wohl war, dann werden die Kabel hoch. Sehr, sehr dick.
Und klar, kleinere Fahrzeuge, Hybridfahrzeuge brauchen irgendwo vielleicht nur 5 kW, 6 kW.
Ja.
Aber selbst da sind die 48 Volt eher selten, aber Plug-in-Hybrid sind ja meistens dann ohnehin bei 400 Volt und dann ist es wieder gut beherrschbar. Also durchaus eine denkbare Applikation und Anwendung.
Okay.
Ich meine, also bei meinem Schwager habe ich vorne in seinen Hybriden in Skoda vorne in den Motorraum reingeguckt, der hat auch einen elektrischen Kältemittelverdichter drin. Also dort ist es schon so, dass man vom Riementrieb durchaus auch trotz des Vorhandenseins eines
Verbrenners ich habe gelesen, dass VW auch bis 2030, aber ab 2030 das Thema CO2 durch die Flotte haben will. Zumindest war es angekündigt. Wir kennen es alle, dann wechseln irgendwelche Entwicklungschefs und Co. Und dann werden Agendas angepasst und dann findet vielleicht was anderes statt. Okay, verstehe. Aber das heißt, es gibt jetzt unterschiedliche Kältemittel. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, CO2 braucht hohe Drücke. Du hast vorhin gesagt, Thomas, dass es auch noch Propan gäbe. Jetzt der Laie in mir sagt, bei CO2 kriege ich keine Luft, beim anderen das fackelt ab. Das klingt nach Pest oder Cholera. Finde ich beides nicht so cool. Außer ich sage, das andere macht die Umwelt kaputt und dann kann ich beides nicht mehr nutzen. Weder das nicht abgebrannt sein, noch das atmen können. Wo sind denn da die Unterschiede zwischen dem einen und dem anderen? Was sind vielleicht auch die Vor- und Nachteile jeweils? Weil ich meine, so oft muss man sein. Ich gehe davon aus, CO2 als Kältemittel, wie ihr es jetzt gerade nutzt, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, das goldene Einzige, was es gibt.
Aus unserer Sicht ist CO2 das einzige goldene,
was es gibt. Okay,
wir haben uns damals bewusst für CO2 entschieden, weil wir glauben, es ist über die gesamte Nutzungskette das bessere Produkt. In der Herstellung relativ einfach zu gewinnen, relativ sauber zu gewinnen, energiearm. In der Nutzung, klar, die Drucklage ist das einzig Negative, was wir sehen würden mit den 130 Bar.
Okay.
Wenn man dann noch darüber nachdenkt, wenn man das Thema abschrottet, grundsätzlich, wenn man im Freien so eine CO2-Leitung aufschneidet, die paar 100 Gramm, die da drinnen sind, sind dann nicht wirklich gefährdend für denjenigen. Man hat mit der Entsorgung eigentlich keine Probleme, wenn man es ganz hart formulieren darf. Das größte Problem bei CO2 ist dann wirklich, wenn es in die Kabine ausströmt beim Fahrzeug. Aber das kann man mit Sensoren eigentlich relativ einfach detektieren und heutzutage bei den automatisierten Autos macht man die Fenster automatisch auf und die Menge ist jetzt nicht so groß, dass sofort
Wie viel ist es denn dann und ab wann würde das denn in so einem normalen Auto-Innenraum zu einem Problem werden können?
700, 800 Gramm in der Region, da gibt es ja ziemlich
ist,
Größe
ist die von der Füllmenge im System, genau. Ja.
Und wie viel würde man jetzt, also
keine
sehr,
Ahnung,
sehr hypothetisch.
Aber das ist nicht wirklich ein Thema, weil im Endeffekt die Fahrzeuge, die modernen, haben tatsächlich alle die Müdigkeitssensoren drin und die arbeiten genau mit CO2-Sensoren.
Also ich könnte es theoretisch schon sensorisch abbilden, aber
also was der Grenzwert ist, weiß ich nicht.
Genau, ich habe jetzt nur die Frage im Kopf angenommen, ich habe einen normalen Golf-Innenraum oder irgendwas kompaktklassenartiges, gängiges Auto. Wie viel Gramm CO2 darf ich da reinfüllen, bevor die Leute anfangen einzuschlafen, wenn ich so
also
Canary-Tests mache?
Also im Golf- oder Polo-Klasse würden sie einschlafen, grundsätzlich dann aber wieder aufwachen.
Wenn ich
das große aufmache, Problem ist halt, was passiert unter der Fahrt inzwischen dann. Mhm. Also so autonom sind die Fahrzeuge nicht. Deshalb sind genau Sensoren eingebaut. Also die ganze MEB-Klasse hat Sensoren drinnen, um das abzufangen. Die Wahrscheinlichkeit, ja, eben deshalb, dass wirklich schädlich ist, ist gut detektierbar. Mhm. Und durch den Sensor ist es halt sofort signalisierbar und man kann sofort reagieren. Bei Propan im Gegenzug ist sehr brennbar, hat
das
weniger Drucklage.
Kennen wir alle von unserem Gasgrill und so.
Genau. Und deshalb die Frage, wenn sowas in die Kabine aufströmt und dann irgendwo gerade ein Funke entsteht, dann ist halt extrem kritisch das Thema, weil bei der Ausbreitung natürlich noch eine gewisse Druckquelle entsteht. Und von daher gibt es die großen Diskussionen, dass man eigentlich mit Propan nicht an den Wärmetauscher der Innenkabine gehen sollte oder sogar darf, glaube ich. Und durch das gibt es ja dann verschiedene Systeme. Man spricht bei Propan dann von indirekten Systemen, man hat ein geschlossenes Propansystem mit vor- und nachgelagerten Wasserkreisläufen. Bei CO2 kann ein direktes System fahren, weil da kann ich in die Kabine rangehen. Also da beginnt dann sehr, sehr viel Unterschied zu wirken, wie sieht das System aus. Aber grundsätzlich, wir würden sagen, die Brennbarkeit von Propan ist sehr schlecht. In der Herstellung ist Propan sehr hat sehr einen hohen Energiebedarf. Und durch das gibt es einfach Restriktionen, die aus unserer Sicht nicht sein müssten.
Mhm. Und wenn du jetzt mal offen wärst und dein Hemd ausschaust, oder zumindest wird das ThyssenKrupp-Logo abdecken, was wären denn die Vorteile, Hand aufs Herz, von Propan?
Also in der Kühlfunktion, also bei warmen Umgebungstemperaturen, glaube ich, ist Propan etwas im Vorteil, wenn uns was ein CO2 betrifft. Wobei kommt auch immer auf die Auslegung vom System drauf an. Aber ich würde sagen, das ist der einzige Vorteil, den es gibt. Also grundsätzlich keiner.
Genau, es sind einige Themen ja schon angesprochen worden von dir. Also Propan als Kältemittel an sich, vor allem in der Kältefunktion vor allen Dingen, ist spitze. Würde jeder aus der Thermodynamik so sagen. Aber durch die Restriktionen, die im Endeffekt durch diese ganze Brennbarkeit kommen, muss man auf das indirekte System gehen mit den Wasserkreisläufen, die nachgeschaltet sind. Und dort fällt aber, wenn man sich das Ganze mal anschaut, fällt die Effizienz im Endeffekt immer weiter runter.
Na, ich denke, allein wenn ich dann schon nochmal einen Wärmetauscher brauche, der dann Wasser geführt ist beispielsweise, da habe ich auch schon wieder Verluste am Ende.
Also das, ja, und vor allem Verzögerung. Also man redet ja beim Thermomanagement, wir haben ja mal angefangen mit, was sind die Aufgaben des Ganzen. Ja. Temperatur, Kühlen und Heizen ist das eine. Was man aber nie vergessen darf, ist zum Beispiel auch das Reheaten, also sprich, wenn ich entfeuchten will, wenn ich den Innenraum entfeuchten will. Und das muss schnell gehen. So, und so ein indirektes System hat natürlich dann auch damit zu kämpfen, dass es im Endeffekt mehr Trägheit mit sich bringt und dann das Ganze nicht so schnell geht. Und ich weiß nicht, wie es dann wäre, wenn meine durch einen Wetterumschwung, wenn es gerade mal warm anfängt zu regnen oder irgendwas, wenn es dann quasi schlägt mit einmal alles, wie schnell dann das System wirklich darauf reagieren kann. Ich saß in noch keinem Auto, wo so ein System drin war, gibt es ja auch noch nicht am Markt. Aber es wird viel getestet in der Hinsicht. Ich stelle mir das aber schwierig vor an der Stelle.
Verstehe. Und ihr habt vorhin auch schon das Thema, Thomas, du hast ja angesprochen, dass man da immer wartet auf die Regulatorik und so. Ich hätte es erwartet bei dem Thema PFAS, also den Ewigkeitschemikalien. Für alle, die das noch nicht irgendwie gehört haben oder wissen, ich kann gerne das in die Shownotes auch reinhängen. Ist ein spannendes, bisschen gruseliges Thema. Das sind Materialien, die nicht natürlich oder nur ganz extrem schlecht natürlich abgebaut werden, die sich überall ansammeln und zwar von der Kartoffel, die wir essen, bis in, ihr habt es vorher gesagt, in den Flüssen oder irgendwo in der Luft, in den Alpen und sonst
wo. Im Bier.
Im Bier. So, und spätestens jetzt ist Schluss. Nein, also im Ernst, das ist fieses Zeug und das versucht die EU mit einer Regularie gerade einzudämmen, dass die Ausbringung von PFAS und allem, was in diese Ewigkeitschemikalien dann zerfällt, dass das eben kleiner gemacht wird. Und jetzt, wie schaut es bei Autoklimaanlagen aus und Wärmepumpen? Jetzt kommt ihr.
Ja gut, die EU beschäftigt sich mit dem PFAS-Verbot, das ist entsprechend die Gesetzgebung dort, aber es dauert schon extrem lange. Also das ist mit der Punkt, das wir sehen. Wir haben uns ja seit 2018 beschäftigen wir uns mit dem Thema und damals schon drauf gesetzt, dass es kommt. Jetzt sind die Prognosen so, dass vielleicht 29 das Gesetz in Kraft tritt mit einem Verbot für Elektroauto in 35. Also die Zeiträume sind noch sehr, sehr lange in die Zukunft. Wenn man es jetzt ansieht, wie groß der Schaden im Endeffekt ist. Mhm. Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach nur, dass der finale Nachweis, wie gesundheitsschädlich DFA nicht unbedingt gegeben ist. Es wird als potenziell gesundheitsschädlich eingestuft. Es wird vermutet, dass es sehr krebserregend ist, aber ich glaube, die Studien zumindest, soweit ich weiß, dass wirklich der Nachweis 1:1 getragen ist, die sind ja nicht gemacht oder sind am Laufen nicht ausgewertet.
Das ist ja auch immer wahnsinnig schwierig wahrscheinlich.
Und auch von daher, wir finden sie mit durch das extrem schockierend eigentlich, muss man sagen, dass es Lösungen gibt. Man eigentlich weiß, dass DFA sehr stark von Kältemittel verursacht wird und dann trotzdem nichts gemacht wird und das ist das Bedenkliche, würde ich momentan sagen, dass man dort nicht schneller die Regularik dann nachzieht und sagt, okay, wir machen es jetzt einfach, wir geben es vor und es wird ja nicht schlechter durch das. Grundsätzlich wird es ja für die Umwelt vermutlich besser sein, wenn man natürliche Kältemittel verwendet.
Der Punkt, den verstehe ich, den kann ich auch total nachvollziehen. Jetzt komme ich aber aus der gelernten Service-Redakteur-Nummer raus. Wenn da jetzt CO2 drin ist oder wir jetzt nochmal ein neues, weiteres Kältemittel einbringen, wenn ich es richtig weiß, dann hätte ich das 1:3a damals, hätte ich oder konnte ich quasi mit dem 1234 YF substituieren. Also ich konnte quasi in ein Auto, das eigentlich anders gebaut wurde, konnte ich das neue mit YF auch einfüllen, es war alles fein. Das heißt, ich habe eine Werkstatt, die hat ein Gerät, dann hat sie ein neues Gerät und dann sind die fein und ich kann da hingehen und die können das lösen und dann ist alles cool.
Ja.
Wenn ich da jetzt aber CO2 brauche,
komplett anderes System.
Haben die das vermutlich nicht da und dann bin ich als Kunde der Gelackmate, weil, oder nicht?
Finde ich, ist ein schöner Ansatz, weil im Endeffekt die ganze Diskussion, wir hatten ja jetzt gerade schon viel geredet über Unterschied Propan, CO2, dass man bei CO2 eine komplett andere Anlage braucht. Andere Verdichter, andere Leitungen, steht außer Frage. Bei Propan war es so, dass im Endeffekt, man hört viel aus China zum Beispiel, dort wird das teilweise auch einfach substituiert verwendet. Die Anlagen funktionieren also prinzipiell.
Also eine aktuelle Klimaanlage von meinem, Golf 8 oder was ich dann habe, da kann ich dann technisch einfach Propan reinkippen lassen.
Der Punkt, sie tut dann nicht mehr das, was sich der Ingenieur ursprünglich mal dabei gedacht hat. Also die Leistungsfähigkeit und so ist eine andere dann.
Okay.
Aber es funktioniert prinzipiell, weil die Drucklagen nicht dieselben sind, aber ähnlich. Und auch die notwendigen Hubvolumina für den Verdichter zum Beispiel sind ähnlich, aber nicht dieselben.
Propan irgendwie besonders viel flüchtiger ist oder irgendwie sowas.
Ja. Das und in dem Fall wird es eben auch vor allen Dingen, das muss man mit dazu sagen, wird es natürlich dann in einer Direktanlage verwendet. Also sprich, man hat schon eine direkt funktionierende Anlage, die nicht dieses indirekte System hat. Das widerspricht also jeglicher Sicherheitsregularik an der Stelle. Man tut es halt einfach. Es funktioniert irgendwie und dann würde auch Propan seine Vorteile ausspielen. Das sei mal auf der einen Seite gesagt. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mir wirklich die Entwicklung anschaue, die die letzten Jahre passiert, haben unserer Ansicht nach viele gedacht, viele Systementwickler und vielleicht auch die OEMs, dass der Sprung von 1234YF, von den synthetischen Kältemitteln auf das Propan sehr, sehr klein ist. Jetzt kriegen wir aber mittlerweile mit, wegen dieser indirekten Systeme fällt die Effizienz nach unten. Was ist das Ende vom Lied? Der Verdichter muss zum Beispiel deutlich größer werden. Also brauchen wir doch neue Verdichter. Dann brauchen wir das indirekte System, doch ein neues System. Also sprich, man braucht in beiden Fällen im Sprung auf natürliche Kältemittel braucht man neue Systeme. Und das ist genau der Punkt, warum jetzt wahrscheinlich die OEMs noch ohne die Regularik im Hintergrund, ohne die Politik im Hintergrund nicht den Schritt machen und zu sagen, ja, wir machen den Vorstoß jetzt einfach selbst, weil an allen Stellen wird gerade gesagt, dass alles billiger werden muss. Dass die Fahrzeuge nicht zu teuer werden sollen. Und dann schafft man sich natürlich nicht noch ein extra Thema.
Und man muss bei Propan sagen, wenn man das dann nachfüllen würde im Servicefall, nachdem es hochbrennbar ist, gibt es spezielle Anforderungen, das zu tun.
Na gut, das kann jeder Baumarkt, kann meine Gasflasche nachfüllen. Das kriegen die, dann wird doch das Wort
Es ist halt von der Regularik, darf eine Autowerkstätte das nicht so einfach da machen. Also es gibt sehr viele Anforderungen, die für Propan eigentlich schlagend werden, wo man sicherlich dann auch schauen muss, wie sich das Thema dort entwickeln würde.
Und CO2 dürften die aber ohne Schmerz einfüllen, da gäbe es keine. Das ist auch spannend.
Zumindest, was wir wissen schon. Also,
okay. Geht.
Aber nochmal, weil du jetzt gesagt hast, das, was du jetzt gesagt hast, alles, Robert, das klang für mich sehr nach der Thematik in der Herstellung, in der Produktion beim Autobauer. Dass da neue Systeme und ich kann nicht auf das alte bleiben. Aber wie schaut es denn dann tatsächlich im Werkstattfall aus? Können die dann auch Auffahrunfälle noch so einfach reparieren wie heute? Sind eure Systeme dann auch irgendwie verschweißt wie mein Kühlschrank zu Hause oder reicht da dann die Schraubverbindung bei diesen ultrahohen Drücken, die ihr verarbeiten können müsst?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch alles verschraubt. Im Endeffekt muss man sagen, die Leitungen sind ja auch kleiner. Im Endeffekt in der Bremsleitung ist auch ein Riesendruck.
Es aber guck dir an, wie klein die ist.
Ja, genau. Und im Endeffekt ist derselbe Effekt auch in der CO2-Kältemittelleitung der Fall. Man hat wesentlich kleinere Leitungen, die man nur noch braucht. Also das.
Aber das macht es ja nicht sicherer bei Verschraubungen zwangsläufig oder übersehe ich gerade.
Nee, aber man hat im Endeffekt mit geringeren Leitungsquerschnitten hat man es wieder mit ähnlichen resultierenden Kräften. Kraft ist Druck mal Fläche.
Okay. Und dann
habe ich wieder ähnliche Kräfte. Und wenn ich ähnliche Kräfte habe, dann kriege ich es auch wieder mit ähnlichen Dichtungen in den Griff und mit ähnlichen Verschraubungen.
Aber ich glaube, die Konzepte sind aktuell sehr stark in Diskussion.
Okay.
Also sind die modularen Aufbauten dann für zukünftige Thermomanagementsysteme im Fahrzeug modular, also gibt es geschlossene Systeme mit verschweißten Leitungen, die komplett getauscht werden, gibt es Einzelkomponenten, die miteinander verschraubt verbunden werden, also sind Themen,
Also wenn wir das mal skizzieren, dass eine Werkstatt dann den kompletten Kühlkreislauf irgendwie, dann hast du da irgendwie so einen Van oder sowas, der am besten hinten noch irgendwie noch Klimasysteme hat. Dann musst du das alles mit rauswerfen. Das ist ja die Vollkatastrophe.
Ja, ist jetzt auch so. Wenn man im Getriebe war, Automatikgetriebe, was kaputt ist, wird es auch selten repariert.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch eine Vollkatastrophe.
Mittelpunkt. Also, ich glaube, die Werkstattkosten werden nicht geringer im Moment für alle.
Ja, nein, aber ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, gäbe es ja mit einem CO2-System nicht die Pflicht, das zu verschweißen, sondern das geht auch anders. Aber verschweißt wäre heftig. Jetzt haben wir den Blick aus der EU raus oder von Deutschland aus raus gemacht. Wie ist denn da, ihr habt vorhin auch schon China angesprochen, dass die Handhabe damit unter anders ist. Wie ist denn das international zu betrachten? Laufen die alle noch auf R134 oder was ist da?
China läuft noch stark auf R134a.
Ach, tatsächlich, okay.
Die haben jetzt aber für Ende oder Mitte 29 das Verbot für 134a und müssen auch dort dann in die GWB kleine 150 reinwechseln, also ähnlich, was Europa 2017 gehabt hat. Und die Frage ist halt jetzt nach Regulierung, springen die dann gleich Richtung natürliche Kältemittel, weil EU das mit vorgibt. Dann würde man China in die Vorreiterrolle für natürliche Kältemittel in allen Fahrzeugen bringen. USA ist eher, glaube ich, noch sehr stark für chemische Kältemittel unterwegs. Die versuchen das Thema etwas zu ziehen und ja, ich glaube, die versuchen sie relativ stark dann einfach im Nachgang irgendwo zu positionieren. Also Europa hat Vorreiterrolle, China wird vermutlich Europa folgen. So ist unsere Einschätzung im Moment. Und USA wird sie dann versuchen, dort zu positionieren. Mhm. Oder die OEMs in USA. Also ich glaube, der Staat selbst ist nicht wirklich groß.
Eine wichtige Nebeninfo ist da noch diese Kältemittel, gerade das 1234F, das kommt aus den USA.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht, das ist doch so ein DuPont-Thema und
weiß gar nicht mal, welche Firmen
das sind. Also es gibt irgendwie zwei Firmen oder drei, die haben da irgendwie halt die Hand drauf.
Genau.
Und die finden es halt auch gut, dass es alle benutzen wollen.
Genau.
Und das ist halt ein riesen Wirtschaftsfaktor, weil du das halt nur, wenn das Standard ist und du das Patent auf den Standard hast, dann verkauft sich das halt relativ einfach, ohne viel Vertriebskosten. Okay, verstehe. Das heißt aber, aus den USA werden wir da jetzt keine Rückendeckung für das Thema so erfahren können. China vielleicht, aber auch nicht aus Überzeugung, sondern eher aus Pragmatismus.
Ja gut, in China ist jetzt die Frage, die stehen eben vor der Wahl Mitte 29, wo sie hingehen. Wenn bis dahin die EU, glaube ich, das Verbot ausgesprochen hat, könnte man vorstellen, dass China den großen Sprung macht. Mhm. Wenn in Europa nach wie vor keine Weichenstellung zu sehen ist, könnte man vorstellen, dass die nochmal YF als Zwischenlösung einführen oder 1234 YF. Ja. Vielleicht gibt es aber OEMs, die sagen, nee, wir springen gleich auf natürliche Kältemittel. Ich glaube, da ist noch vieles offen. Vielleicht sehen wir alles parallel. Ich glaube, der chinesische Automarkt ist ja bekannt dafür, dass er sehr viel probiert und sehr schnell iteriert. Also von daher wird es sehr spannend sein zu sehen, was dort in den nächsten Jahren vor sich geht.
Bevor wir jetzt vielleicht noch in den Zukunftsausblick gehen, würde ich noch einmal gerne die Service-Redakteurrolle nochmal einnehmen. Wenn wir jetzt die Preise zwischen diesen Systemen haben, zu dem, was wir heute kennen, was so ein Klimakompressor kostet, und wie gesagt, ich musste ihn ja auch schon austauschen lassen, das war jetzt auch kein billiges Vergnügen, und so einem CO2-Kompressor beispielsweise. In welchen Preisbereichen bewegen wir? Und ja, ich denke jetzt aus dem After-Sales-Bereich heraus, den ihr wahrscheinlich mir so nicht nehmen könnt, aber sind wir da irgendwie ebenbürtig? Ist es signifikant teurer? Ist es, was ist es da? Und also, ich weiß, wenn ihr eine Milliarde davon verkaufen könnt, wird es billiger, als wenn ihr nur 5 verkaufen könnt.
Also wir würden einschätzen, die Systemkosten werden sie ungefähr ausbalancieren.
Okay.
Also das Chemische jetzt wird sicher etwas billiger sein mit an den natürlichen. Das bringt die Gesamtthematik mit sich. Aber ich würde sagen, wenn der Markt dann wieder eingeschwungen ist im Natürlichen, wird es, wie ob er jetzt Propan wählen würde oder CO2 wählen würde, kein großer Unterschied sein.
Okay, aber das ist ja auch interessant.
Aber im Vergleich zu den synthetischen wird es, glaube ich, allgemein schon ein bisschen teurer. Aber da darauf will ich auch mit hinaus, das wird zwar teurer, aber nicht nur wegen des Wechsels zu natürlichen Kältemitteln, sondern auch, weil die ganze Entwicklung immer weitergeht und die Systemkomplexität immer mehr wird. Das heißt ja nicht ohne Grund Thermal Management und nicht nur Klimaanlage oder nicht nur Kühlanlage. Weil man hat eben viele Aufgaben, die diese Anlage im Endeffekt bedienen muss.
Okay. Dann zum Schluss würde mich euren Ausblick im Prinzip noch interessieren. Was würdet ihr euch wünschen auch? Was seht ihr jetzt kommen? Ist es bald soweit, dass E-Autos beispielsweise mit ihren Kältemitteln nicht mehr so umweltschädlich werden? Oder wird es noch lange dauern? Dass ihr das gerne hättet, weiß ich, aber wenn ihr jetzt versucht, ganz objektiv auf die Sache drauf zu gucken, was ist der Horizont, in dem wir uns bewegen werden?
Also aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass es nicht vor 2035 zum Verbot bei den Händlern kommen wird. Also wenn die Legislative jetzt funktioniert, dann wird ab 2035 kein vollelektrisches Fahrzeug mehr mit chemischen Kältemitteln verkaufbar sein. Das wäre jetzt mal die Prime Route. Ob es wirklich dazu kommt, persönlich gesehen habe ich ein bisschen Angst davon, dass sie das eher noch weiter nach hinten schiebt. Wir wissen, dass Gesetzesvergaben gerade auf EU-Level oft doch noch ein bisschen länger dauern und wie du vorher angesprochen hast, die Chemielobby sicherlich auch die ein oder andere Interesse hat, etwas in die Länge zu ziehen.
Die werden sich einbringen, sagen wir mal, ja.
Aber wie gesagt, es wird sicherlich bis 35 dauern. Früher glaube ich nicht, dass was passiert, bis die BEFs wirklich zumindest vom Kältemittel her nachhaltig sind. Ich glaube, gibt dann immer auch viele andere Themen, die mit dazu beitragen. Und von daher wird es abzuwarten, ob vielleicht doch dann irgendwo die Vernunft noch ein bisschen Geschwindigkeit reinbringt und der eine oder andere OEM auch auf das Thema draufspringt. Wir sehen auch andere Märkte, Busse, LKWs, stationäre Betriebe, wo jetzt schon eher der Wechsel Richtung natürliche Kältemittel geht. Also da dreht jetzt etwas um, dass zum Teil andere Märkte auch Vorreiter werden und die Automobile vielleicht sogar ein bisschen vor der Zeitschiene her nach hinten kommen.
Alles klar. Das klingt auch jetzt eigentlich gar nicht so düster, wie ich es eigentlich fast erwartet hätte, dass es aussehen könnte.
Ja, man wird sehen. Also wie gesagt, die Gesetzgebung wird anscheinend das Treibende sein und da müssen wir wirklich sehen, ob die jetzt in 2029 dann verabschiedet wird, dass wir wirklich 2035 die Deadline haben für chemische Kältemittel, zumindest in Europa.
Dann hoffen wir doch da das Beste.
Als Zusatz dazu vielleicht bitte. Noch, ich meine, die Thematik ist ja, wie gesagt, auf der einen Seite warten wir auf die Politik, auf der anderen Seite kann man eben dann nur in Formaten wie diesem hier im Endeffekt mal drüber reden, was eigentlich dahinter steckt, hinter dem TFA.
Vor allem, das ist das Coole,
genau,
finde ich
gerade. Das hindert ja nicht, da schon einen Schritt vorzugehen, bevor es 2035 ist. Und ich glaube, das ist unsere, weil du auch nach der Hoffnung gefragt hast.
Ja.
Im Endeffekt die Hoffnung ist, dass vielleicht die Automobilindustrie an manchen Stellen ähnliche Schritte macht, wie es die Stationärtechnik an manchen Stellen auch schon ohne Regulatorik gemacht hat.
Ich bin, das hatte ich neulich auch im privaten Umfeld. Das Problem ist, dass wir uns immer an diesen Mindestanforderungen orientieren. Von allem. Das ist von dem Betreuungsschlüssel in der Kita über, allem ist es immer so, ja, wir brauchen so und so viele Leute. Mindestens ist es nicht die Mindestanforderung, sondern das ist dann so, mehr gibt's auch nicht.
Ja.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein gesellschaftliches Ding, dass wir da sich von lösen muss, dass die Mindestanforderung nicht die Zielgröße sein sollte.
Wäre schön.
Aber
finden wir gut, ja.
Alles klar. Euch beiden vielen, vielen Dank. Ich kann euch aber nicht entlassen, vor allem, weil wir tatsächlich einige Rückmeldungen bekommen haben von sehr vielen Zuschauern und Zuhörern, dass wir am Ende, und das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, wieder die AB-Fragen ans Ende des Move-Podcasts setzen dürfen sollen, bitte. Und deswegen werden wir das auch mit euch beiden machen. Am Ende des Move-Podcasts hatten wir ganz lange immer AB-Fragen. Das heißt, ihr müsst euch einfach für das Für oder Wider entscheiden. Ich würde jedes Mal, weil ich von mit dir angefangen habe, Robert, würde ich mit dir, Thomas, anfangen und das dann einfach dein Thema hinterherbringen. Und die erste Frage, wer bist du, der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
Streamingdienst.
Und du?
Streamingdienst.
Ferrari oder Tesla?
Ferrari.
Ferrari.
Das hat lange gedauert. Apple oder Google?
Apple.
Apple.
Okay. Läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Auf dem Land.
Bauernhaus.
Okay. Ja. Auto oder Fahrrad?
Auto.
Auto.
Eigentlich Motorrad, aber.
Okay. Im Auto dann vorne oder hinten?
Vorne links.
Okay.
Selbe Antwort.
Bist du ein guter Autofahrer?
Ja, selbstverständlich.
Und du?
Ich habe mit 19 meinen LKW-Führerschein gemacht.
Okay, dann möchten wir das anders fragen. Sagen auch eure Familienmitglieder, dass ihr gute Autofahrer seid?
Also bis auf meine Frau jeder, aber sonst fährt jeder gerne bei mir mit.
Okay, und bei dir?
Die werden gar nicht gefragt.
Das hatten wir auch noch nicht, aber das ist, finde ich, auch ein guter Ansatz. In Sachen Datenschutz und AGBs, seid ihr mehr der Typ Accept All oder eher der Typ Aluhut?
Accept All.
Ja, doch.
Ja, okay, aber immerhin mit so einem leichten Schuldeingeständnis, höre ich raus. Mhm. In Sachen Adrenalin-Wunschpegel, eher Fliegen, Fischen oder Motorradfahren?
Motorradfahren.
Motorradfahren.
Okay. Was fahrt ihr an der Stelle?
BMW. K1600.
Oha. Und du? Bisschen kleiner?
Ich fahre überhaupt nicht Motorrad, aber ich mag es, die zu jagen auf der Landstraße.
Oh. Okay, aber nicht mit dem Fahrrad. Star Wars oder Star Trek?
Star Trek.
Star Wars.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kaffee.
Und Steak oder Falafel?
Falafel.
Ich hatte gestern Abend ein schönes Blockhaus-Steak. Ja.
Okay. Und Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Nachteule.
Alles klar. Euch beiden vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr uns da mitgenommen habt, mal reinzugucken, was passiert da gerade regulatorisch, wie kann man das alles machen und wie funktioniert die Technik auch. Fand ich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ihr habt einiges gelernt. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt und sage an der Stelle, jetzt ist die Zeit für die Kommentare. Schreibt uns gerne, wenn ihr noch was wissen wollt, wenn ihr Fragen habt. Wir werden die auch an die beiden weiterleiten und ihr beantwortet uns dann sicherlich.
Gerne.
Also, mit den Kommentaren her. Und wenn ihr nicht bei YouTube, sondern bei Spotify, iTunes und so weiter den Podcast hört, im Audio, dann könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben oder auch dort kommentieren an podcast@move-magazin.de. Das war's von meiner Stelle aus. Teilen, liken und so weiter. Nicht vergessen, ich sage tschüss, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.